Hier ist die
die wunderbare Erde,
voller Weihrauchduft,
bedeckt mit einem Blütenteppich,
der große Berg,
die vier Kontinente,
sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond.
Ich mache daraus, in meinem Geist mache ich daraus
das Paradies eines Buddha
und bringe dir alles dar. Möge durch dieses Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelgeschmückte Mandala dar.
Ich suche Zuflucht
bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich die Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Ich suche Zuflucht
bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Ich suche Zuflucht
bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange.
Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue,
durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Sorry, ich habe die Variante dazu getextet.
Danke, Herr Holger. Einmal das Mandala, dreimal die Zuflucht und am Schluss sprechen wir einmal das Mandala und die Widmung. Einmal. Herzlich willkommen zur Klasse 10. Wir haben uns ja jetzt durch den Kurs, den Karma-Kurs durchgearbeitet. Einiges war recht theoretisch, einiges war manchmal auch recht traurig, wie zum Beispiel die letzte Klasse, wenn man sieht, was alles zu beachten ist. Die nächsten beiden Klassen sind insofern wunderschön, weil es jetzt ganz konkret wird und da kommen jetzt sehr viele hilfreiche Werkzeuge, die uns dabei helfen, gutes Karma zu pflanzen und uns auch ganz klare Anweisungen geben, wie wir das machen können. Die heutige Klasse wählt eine der sechs Perfektionen oder sechs Vollkommenheiten aus, um zu zeigen, wie wir ganz konkret sehr gutes Karma pflanzen können und wie wir es schaffen, dass das Karma dann auch schnell und zügig aufgeht und dass wir es vielleicht sogar noch in diesem Leben ernten können. Die heutige Klasse, da dreht sich alles darum, wie pflanze ich kraftvolle Samen. Und in der nächsten Klasse werden wir erfahren, wie wir altes, negatives Karma abschwächen und eliminieren können. Aber heute geht es darum, wie schaffe ich es, dass meine gepflanzten Samen super kraftvoll, super stark werden und möglichst schnell aufgehen. Wir besprechen das heute am Beispiel der ersten Vollkommenheit. Und zwar ist das Geben. Was ich heute euch aber erzähle, gilt auch für alle anderen fünf Vollkommenheiten. Und ich gehe jetzt einfach mit euch mal durch. Die meisten werden sie schon kennen. Die erste Vollkommenheit ist auf Englisch Giving, im Deutschen Geben. Die zweite ist Ethical Living im Englischen, ethisches Verhalten oder auch Moral im Deutschen. Die dritte ist Not Getting Angry, nicht zornig werden oder auch Patience auf Englisch und Geduld im Deutschen. Die dritte nennt sich im Englischen Joyful Effort, im Deutschen freudvolles Bemühen. Die vierte ist Meditation oder Meditation im Deutschen. Und die letzte ist Wisdom, Weisheit. Und was ich euch heute fürs Geben erzähle, gilt analog auch für alle anderen Vollkommenheiten. Denn wir sprechen heute über die Prinzipien, wie Karma funktioniert. Und wir machen uns diese Prinzipien zunutze, um, wie gesagt, gutes Karma zu pflanzen, das wirklich sehr kraftvoll ist. Die erste Perfektion heißt, wie gesagt, geben. Und damit ist im Buddhismus nicht nur Großzügigkeit gemeint. Wenn ihr dann das Reading lest, also die Lektüre, da sind verschiedene Arten von Geben aufgeführt. Jetzt hier am Anfang, einfach nur mal kurz zum Überblick: zum Geben gehört im Buddhismus auch Schutz vor Leid, Schutz vor Angst. Geben heißt auch Lehren geben, Dharma-Lektionen geben. Es geht nicht nur um Geld und materielle Dinge, sondern eben auch um Schutz vor Furcht und Schutz in jeder Hinsicht. Es gibt im egal welche Form von Geben, es gibt es vier Arten, die wir hier für diese Klasse jetzt brauchen, weil in ihnen die Motivation der entscheidende Faktor ist. Und das ist im Buddhismus überhaupt das Allerentscheidendste. Die Motivation ist immer das, was entscheidet darüber, wie der Same ausgeprägt wird. Ich sehe das immer so ein bisschen, wenn ich eine Banane, einen Bananensamen habe, dann wächst da draus eine Banane. Das ist das Was. Aber das Wie, das Wie entscheidet, wie diese Banane rauskommt. Kriege ich 15 Bananen von einem Samen oder kriege ich 500? Wachsen sie klein oder werden sie richtig dick und groß? Und darüber reden wir heute. Es gibt vier Arten, die wir in dieser Klasse unterscheiden. Und das ist auch gleich die erste Hausaufgabenfrage, deswegen schön aufpassen. Die erste Art ist das Geben zum eigenen Wohl. Und da gibt es ganz viele Unterarten, alle verbindet, dass dieses Geben an ein Objekt erfolgt, dem dieses Geben in dem Sinne nichts nützt. Also da ist keine Person, die das, die diese Gabe entgegennimmt, sondern zum Beispiel gehört dazu die Darbringung an ein Gebäude oder die Darbringung an ein hohes Wesen. Jetzt stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wieso soll das denn gut sein oder zu welchem Zweck soll ich denn jetzt an den Tempel oder eine Stupa oder eine Kirche geben? Die Schriften sagen uns, dass das leblose Objekt seine eigene Kraft hat und wir ehren in dem Moment diese Kraft, indem wir etwas geben. Und das Gebäude kann zum Beispiel neugierig machen. Da ist eine Stupa und man fragt sich, was bedeutet das? Davon geht eine ganz eigene Kraft aus. Wir wissen das ja auch zum Beispiel von gotischen Kathedralen. Schon allein das Betrachten dieser heiligen Gebäude pflanzt Samen dafür, dass wir in der Zukunft mit der buddhistischen Weltsicht, mit dem Samenpflanzen in Kontakt kommen werden. Hohe Wesen wie Buddhas oder Bodhisattvas brauchen unser Geben auch nicht. Wir machen das nur für unser eigenes Wohl. Das zweite Geben ist die Form Geben, das dem anderen nützt. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten. Das heißt, wenn jemand einer anderen Person etwas gibt und es nützt dieser anderen Person, es nützt aber in dem Sinne nicht dem Gebenden und damit sind wir dann dabei, dass es ein besonderer Gebender sein muss. Wenn es ihm selber nichts bringt, dann bedeutet das auch, dass er das überhaupt nicht mehr braucht. Deswegen sprechen wir bei dieser besonderen Form von Geben davon, dass es eine verwirklichte Person als Subjekt hat. Also der Gebende ist eine verwirklichte Person. Und jetzt kommt das Entscheidende, weil wir ja auch über Motivation reden. Diese Person ist frei von Begehren, braucht also nichts zurück. Die einzige Motivation, die dieses Wesen antreibt, ist, dem anderen Wesen zu dienen und es zum höchsten Wohle, also zur Erleuchtung. Oder in diesem Fall, wir sind ja immer noch im Abhidharma, da sprechen wir dann nicht von Erleuchtung, sondern von Selbstlosigkeit. Die Frage lautet, was ist denn so eine verwirklichte Person, die frei von Begehren ist? Wie wird man frei von Begehren? Der erste Dalai Lama beschreibt es so, es ist eine Person, die das Begehren im Begierdereich oder im Reich des Begehrens, wie auch immer man das nennen möchte, im Englischen Desire Realm, überwunden hat. Und die Begierden des Reichs des Begehrens oder des Begierdereichs sind in erster Linie die Gier nach Essen oder Lebensmittel und die Gier nach Sex. Und die bestimmen uns hier im Begierdereich in mannigfaltiger Form. Ein verwirklichtes Wesen hat sich von diesen Begierden befreit. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man dieses Begehren los wird. Einen weltlichen Weg und einen Weg der Verwirklichung. Der Weg der Verwirklichung ist Selbstlosigkeit direkt sehen. Wir nennen das auch die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Das ist das, wonach wir alle streben und wofür wir alle arbeiten. Wenn du Selbstlosigkeit direkt gesehen hast, dann hast du zwei Dinge permanent beendet, über die ich gleich noch sprechen werde, aber du hast nicht alle deine Geistesgifte beendet. Das heißt, ein Arya, und das ist jemand, der Selbstlosigkeit direkt gesehen hat, hat im Moment dieser Erfahrung keine Begierden, aber wenn er wieder zurückkommt, dann kann es ihm schon noch ab und an passieren, dass ihn eine Begierde überkommt. Erst der Arhat hat alle Begierden überwunden und tritt ins Nirvana ein. Das ist dann die nächste Stufe. Die zweite Möglichkeit, wie man frei von Begierden werden kann, ist in den Schriften weltlicher Pfad genannt. Das erreicht man durch immer tiefere Meditationen. Wir haben diejenigen, die am Wochenende in Berlin waren, haben das direkt miterlebt. Du wandelst durch bestimmte Meditationsebenen von grobstofflich zu immer feinstofflicher. Und wer diesen Meditationsweg geht, der findet dann die grobstofflichen Dinge mit der Zeit immer weniger interessant und verlässt das grobstofflichere, das lautere Niveau, um auf ein feinstofflicheres, höheres Niveau zu kommen und neue Ziele zu erreichen. Und wenn man auf diesen 8 Meditationsebenen verweilt, dann trifft man da zum Beispiel auch Wesen, die dann von einem Glas Wasser pro Tag leben können. Geshe-la sagt, auf diesen Ebenen kannst du aber kein ultimatives Ziel erreichen. Deswegen heißt es auch der weltliche Pfad. Aber auch so jemand, der dann so eine Ebene erreicht hat, fällt in die Kategorie geben, das dem anderen nützt, wenn er in dem Moment, in dem er gibt, kein Begehren hat. Geshe-la sagt, wenn du dann auf diesen Ebenen gibst, dann gibt es ein sehr gutes Ergebnis, aber es ist keine hohe Art von Geben und erzielt kein ultimatives Ergebnis. Die dritte Form, wir wollten über die beiden Arten von Ergebnissen reden. Es gibt kurzfristig, wenn du selbstlos gibst und das aus der höchsten Motivation tust, einem anderen zur Erleuchtung zu verhelfen, beziehungsweise allen anderen zur Erleuchtung zu verhelfen, dann bekommst du zwei Arten von Ergebnissen. Kurzfristig ein gutes Ergebnis in diesem Leben. Langfristig kannst du so Nirvana oder die Buddhaschaft erreichen. Entscheidender Faktor nochmal zur Wiederholung. Dieses Geben erfolgt ohne Begierden aus dem Begierdereich. Und jetzt kommen die zwei Punkte, von denen ich vorhin schon gesagt habe, dass ich sie euch noch erzählen würde. Viele von euch wissen das auch schon, die beiden Emotionen, die durch die direkte Erfahrung der Leerheit direkt eliminiert werden, sind alle Zweifel an den buddhistischen Inhalten und Schriften, da man einen Buddha selbst gesehen hat und weiß, wie viele Leben man selbst noch hat. Und man hat auch den intellektuellen Glauben an die Selbstexistenz eliminiert. Man weiß also ganz absolut, mit absoluter Sicherheit, dass nichts aus sich selbst heraus existiert, sondern dass alle Dinge von uns selber kommen. Die dritte Art von Geben ist Geben, das beiden nützt. Das heißt also, wenn eine verwirklichte Person, zum Beispiel ein Arya, in einem Zustand, in dem er nicht frei von Begehren ist, ich habe ja gesagt, dass das durchaus noch passieren kann, einem anderen Lebewesen gibt, das auch noch nicht frei von Begehren ist. Beide haben in dem Fall noch Begehren nach Dingen aus dem Begierdereich. Und das ist auch das Geben, das wir normale Menschen tun. Und wenn wir anderen geben, fallen wir in diese Kategorie. Und dann gibt es die dritte Kategorie, und zwar ist das die vierte Kategorie, Geben, das keinem nützt. Und das ist dann, wenn ein Buddha einem anderen Buddha gibt. Also eine verwirklichte Person, die frei von Begierde ist, gibt einer anderen verwirklichten Person, die frei von Begierde ist, oder einem Schrein Opfergaben, ohne irgendetwas für sich selbst zu wollen. Meistens haben diese verwirklicht, also es gibt überhaupt zwei Arten von Motivationen, warum wir geben. Das eine ist, man will jemandem helfen und das andere ist, man will jemandem ehren. Und im vierten Fall, also geben, das keinem nützt, ist das die Hauptmotivation eines erleuchteten Wesens, dass es ein anderes erleuchtetes Wesen ehren möchte. Und das sollte auch unsere Motivation sein, wenn wir unserem Lama etwas geben oder unserer Sangha etwas geben.
Entschuldigung, du bist jetzt ein bisschen schnell. Es gibt zwei Arten von Motivation. Eine ist...
Ich will jemandem helfen.
Okay.
Und die zweite ist, ich will jemandem ehren. Also ich gebe meinem Lama ein Geschenk, weil ich weiß, der braucht das nicht, aber ich gebe ihm schöne Blumen, etwas, von dem ich weiß, dass er es gerne mag, Musik zum Beispiel, um ihn zu ehren. Und erleuchtete Wesen geben anderen erleuchteten Wesen fast ausschließlich mit dieser Motivation, weil ein erleuchtetes Wesen braucht keine Hilfe mehr, sondern ein Buddha ehrt einen anderen Buddha, ein verwirklichtes Wesen ehrt ein anderes verwirklichtes Wesen. Ihr merkt schon, dass Motivation das alles Entscheidende ist. Es ist keine echte Art des Gebens, sagt Geshe-la, wenn wir zum Beispiel aus Furcht geben, also zum Beispiel bei Erpressung. Wenn wir etwas geben, weil wir etwas für uns selbst erreichen wollen, also ich gebe dir jetzt 10 Euro, damit du mir dann irgendwann mal 20 Euro zurückgibst. Es zählen nur diese beiden Motivationen, von denen ich gesprochen habe. Und wenn wir genau darüber nachdenken, ist das auch eine tiefe Sache, die wir uns selber beim Geben immer wieder vor Augen halten sollten. Warum gibst du, was du gibst? Willst du was damit erreichen? Und was ist es, was du wirklich damit erreichen möchtest? Im Geben zeigt sich, wie gut wir Karma verstehen. Willst du einfach nur reich werden, weil das ganz toll ist, reich zu sein? Oder willst du reich werden, oder weil du dir möglichst viele Dinge kaufen möchtest, dann ist das eine Begierde-Reich-Motivation. Willst du reich werden, weil du mit dem Geld dann ganz vielen anderen Menschen helfen kannst, weil du dazu beitragen kannst, dass das Dharma verbreitet wird, dann ist es eine ganz andere Motivation, reich werden zu wollen. Und das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen bei allem, was wir tun, nicht nur bei der Perfektion oder der Vollkommenheit des Gebens, sondern auch bei allen anderen Themen, die wir in unserem Leben haben. Zum Beispiel, ein Beispiel für euch, wir wissen ja alle, dass wir einen Partner, einen Lebenspartner pflanzen, indem wir einen alten Herrn oder eine alte Dame im Altenheim besuchen und denen eine schöne Zeit machen. Wenn ich jetzt dahin gehe und ich sitze meine Zeit ab, weil ich denke, okay, ich weiß, das pflanzt den Samen, dass ich einen Partner kriege, aber im Prinzip ist es mir eigentlich lästig oder ich habe auch überhaupt gar keine Lust oder ich hätte so viel andere Sachen zu tun, ich schaue ständig auf die Uhr und denke, wann ist denn die Stunde vorbei, dann pflanzt das in der Tat einen Lebenspartner. Aber, das kommt jetzt wieder zu der Geschichte von den Bananen, die ich euch vorhin erzählt habe, das ist dann eben auch ein Partner. Ihr habt das Was gepflanzt, aber eben auch das Wie. Und das Wie, über den man seid, der nie richtig Zeit für euch hat, der eigentlich gar nicht da sein will, der eigentlich denkt, er könnte noch was Besseres machen. Es ist also wirklich wichtig, darauf zu achten, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas gebe, in dem Fall Zeit, was ist meine Motivation? Und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, da ganz bewusst darauf zu achten, wenn ihr irgendwas macht, warum ihr das macht. Willst du begierdereich Resultate oder willst du wirklich etwas für deine ultimative Erleuchtung tun und für die Erleuchtung aller anderen Lebewesen? Die Frage, die sich heute durch den ganzen Tag durchzieht, ich habe es ja schon gesagt, ist, wie kannst du dein Leben verbessern? Die ganze Klasse geht da drüber. Geshe-la sagt, das Geheimnis ist Prioritäten setzen. Wir haben nur so und so viel Lebenszeit. Jeden Moment in unserem Leben werden wir älter. Jeder Atemzug, den wir verbrauchen, geht von unserem Konto der Atemzüge runter. Wir haben nicht so viel Zeit, rumzudaddeln, sondern wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, Dinge zu tun, die auch was bringen. Und das ist das, worum es jetzt geht. Und deswegen liebe ich diese Klasse, weil sie uns genau sagt, was wir tun können, um unsere Samen eben richtig kraftvoll aufzuladen und die richtigen Prioritäten zu setzen. Dazu gibt es drei Hebel, an denen wir drehen können. Die Person, die gibt, die Person, die erhält und die Art der Gabe. Und da gehen wir jetzt durch. Wir fangen an mit dem Geber, also die Person, die gibt. Und da gibt es 7 Eigenschaften, die eine gebende Person zu einer außerordentlichen gebenden Person machen. Und eine außerordentlich gebende Person, die pflanzt auch außerordentlich kraftvolle Samen. Deswegen ist es ganz nützlich, das zu wissen und anzuwenden. Diese 7 Qualitäten nennen wir die 7 Reichtümer eines Arya oder eines verwirklichten Wesens. So gibt ein Arya und so sollen wir auch lernen zu geben. Das sind die Dinge, die du von dir aus tun kannst, um dein Geben wirklich kraftvoll zu machen. Und du musst kein Arya sein, um sie zu haben, aber sie zeichnen einen Arya aus. Also wenn du einen triffst, dann kannst du auch sehen, dass es einer ist, weil er alle diese 7 Sachen in sich verwirklicht hat. Und du kannst von ihm lernen, diese Dinge zu nutzen, wenn du dein Geben wirklich kraftvoll machen kannst. Damit werden Samen 1000-mal kraftvoller, als wenn wir sie ohne all das machen. Die erste davon ist Glauben, im Englischen Faith. Da geht es darum, die hohen Qualitäten heiliger Wesen, hoher Objekte zu verstehen und ihnen mit Verehrung zu begegnen. Ihr habt vielleicht alle schon gesehen, diejenigen von uns, die öfters mit unseren Lamas zusammen sind, wenn wir was übergeben, dann übergeben wir es immer mit beiden Händen, weil es ist respektvoll, aus beiden Händen herauszugeben. Respekt ist überhaupt wichtig in unserem Umgang mit dem Lama. Wir sind auch außerordentlich respektvoll vor den Bildern von Lamas. Wenn wir hier unseren Altar aufbauen, dann legen wir niemals die Bilder auf den Boden zum Beispiel. Wir legen auch niemals unsere Schriften auf den nackten Boden, sondern wir legen immer ein Tuch oder einen Teppich drunter. Das ist der Respekt vor Buddha, Dharma und Sangha, die einfach wichtig sind und die, wenn du gibst, dein Geben nochmal umso viel kraftvoller machen, wenn du also den Menschen, dem du gibst, respektvoll begegnest. Das heißt, auch wenn du einem Bettler gibst, wirf ihm nicht einfach die Münze in den Hut, sondern gibst ihm persönlich, gibst aus deiner Hand. Die alten indischen Rajas, die Könige, sind jedes Mal vom Pferd abgestiegen, ja, und haben sich direkt vor den Bettler gekniet und haben ihm aus ihren Händen die Gabe gegeben. Die haben nicht einfach irgendeinen Bediensteten hingeschickt und haben gesagt, gib heute mal 50 Bettlern jeweils eine Schale voll Reis, sondern die sind selber rausgegangen, haben den Respekt diesen Bettler gegenüber erwiesen. Und wenn du so gibst, macht es dein Geben viel kraftvoller. Auch da gilt das nicht nur fürs Geben, es gilt auch für alle anderen Qualitäten, von denen wir sprechen. Wenn du respektvoll, ethisch lebst, jemandem die Tür aufhältst zum Beispiel, oder du hilfst einer Frau, weil sie, du siehst den Kinderwagen, kriegt sie nie allein die Treppe runter. Alles das hat mit Respekt zu tun. Geshe-la sagt, stell dir eine rosarote Brille vor, die du bei all deinen Handlungen aufsetzt und durch die du jedes Lebewesen betrachtest, wie ein Segen auf deinen Augäpfeln. Du siehst jeden Menschen so, wie eine Mutter ihr geliebtes Kind sehen würde. Und du siehst nicht seine schlechten Qualitäten, da schaust du drüber weg, sondern du siehst nur seine guten und du suchst auch danach. Und mit dieser rosa-roten Brille sollen wir die ganze Zeit durch die Welt gehen und auf die Menschen schauen. Geshe-la sagt, mach das immer. Sieh nur das Gute in den anderen und konzentriere dich nicht auf das Schlechte. Und da kommt natürlich auch immer noch dazu, was du in dem anderen siehst, kommt alles von dir. Also du hast den anderen so gepflanzt, wie er ist. Deswegen, je mehr du dich auf das Gute konzentrierst, umso stärker wird das Gute auch in dir. Besonders zählst, wenn du einen miesen Tag hast. Du wirst merken, dass sich, wenn du das machst, auf einmal dein Tag verändert. Und das ist auch das, was ich euch gerne mit jetzt für die nächste Woche zum Ausprobieren gebe. Wenn du mal merkst, du hast einen miesen Tag oder schlechte Laune, setz die rosarote Brille auf, denk an diese Klasse und schau alle an, wie eine Mutter ihr geliebtes Kind anschauen würde. Und denk dir, okay, der ist jetzt der Chef da, der ist jetzt so ein bisschen, aber in Wirklichkeit ist der meistens total nett und du erinnerst dich an gute Dinge, die er gemacht hat und schau drauf, wie sich dein Tag verändert, wie sich dein Gefühl verändert. Nächster Punkt, nächste Qualität des Gebenden ist, heißt hier Moral. Da geht es darum, ganz einfach die 10 Untugenden zu vermeiden und die kennt ihr inzwischen alle. Das ist ethisches Leben, auch die zweite Vollkommenheit, wirklich darauf zu achten, all die Dinge nicht zu tun, über die wir gesprochen haben, töten, stehlen, lügen, harte Rede und so weiter. Ich will sie jetzt nicht alle nochmal wiederholen. Wichtiges Hilfsmittel dabei, das 6-Mal-Buch am Tag, da überprüfst du selber, wie deine eigenen Qualitäten als Gebender sind. Und wenn du dann gib nicht aus der falschen Motivation oder unter dem Einfluss von Geistesgiften, sondern gib aus einer ethischen, korrekten Haltung. Punkt C heißt hier Großzügigkeit. Das ist anders gemeint als geben, sondern es ist hier konkret gemeint, dass du nicht das gibst, wovon du eh massig übrig hast, sondern du gibst das, was wirklich dir, ja, was, woran du auch hängst, was dir selber gefällt, was du schön findest, das gib einem anderen. Und da denken wir bitte auch wieder an unsere Samen, den Eiscremesamen, das ist ja das klassische Beispiel dafür, wie kriegen wir alle möglichst viel Eiscreme? Genau, hier kommt im Raum das hier, wenn wir anderen geben. Also sei großzügig. Papst Johannes Paul hat gesagt, gib nicht deinen Überschuss, gib deine wahre Existenz. Und das bedeutet, sei nicht geizig, sondern sei großzügig. Und das ist hier mit Punkt C gemeint. Punkt D, lernen. Und das ist etwas, was ihr gerade macht. Deswegen ganz super. Ich freue mich. Lernen heißt, du sollst die Themen, an denen du arbeitest, wirklich verstehen. Jetzt in diesem Fall heute zum Beispiel Karma. Dazu musst du sie immer und immer und immer wieder wiederholen. Als ich vor 4 Jahren angefangen habe, da habe ich in ein paar Kursen wirklich die Düsenjäger-Erfahrung gehabt. Das Zeug ist mir sowas von über den Kopf geschossen wie ein Düsenjäger. Und ich habe gesagt, oh Gott, das werde ich nie lernen. Und dann kam der gute Rat, den ich heute noch beherzige, Dinge, die ich nicht gleich verstehe, aufs Regal zu legen. Und dann hat sich mein Regal nach so ein paar Monaten aber auch so wirklich sowas von durchgebogen. Und dann habe ich auch schlechte Laune kriegen wollen, weil ich gedacht habe, meine Güte, das werde ich nie verstehen. Aber ich kann euch ganz gewiss sagen, das kommt. Weil wir hören alles immer wieder, das ist das Großartige an diesen Kursen, so wie sie Geschela für uns zusammengestellt hat, dass sich die Dinge immer wieder wiederholen und auf einmal guckst du auf dein Regal und das ist schon gar nicht mehr so durchhängend. Ne? Dann kommen zwar an manchen Ecken wieder neue Steinchen drauf, dann hängt es mal wieder, aber da kommt tatsächlich immer wieder Zeug runter und es wird jedes Mal klarer und es wird jedes Mal einfacher zu verstehen und immer mehr Zusammenhänge stellen sich ein. Deswegen ist das hier eben eine ganz wichtige Qualität eines guten Gebenden und damit natürlich auch nochmal alle anderen Vollkommenheiten, diese Bewusstheit zu schaffen. Bewusstheit entsteht nur aus Wissen und Wissen entsteht nur aus Lernen. Und das ist, Geschela sagt, da gibt es keinen kurzen Weg außenrum. Tausende von Stunden Lernen, also diese Gesche-Ausbildung dauert ja 25 Jahre im Kloster. Und das sind
die Kernausbildung
sind 12 Jahre.
Ja, 25 Jahre in
Ausbildung. Genau, Geschela, 25 Jahre in Ausbildung und wir lernen immer noch weiter. Das sind viele, viele, viele Stunden. Wir haben, wenn wir jetzt hier alle hier sitzen, das sagt ja Holger auch immer, wir sind so reich, hier sitzen zu dürfen. Unsere Samen sind so großartig, dass diese Lehren uns begegnet sind, dass wir sie durch Zufall, wir haben vorhin vor der Klasse drüber gesprochen, dass sie durch vermeintlichen Zufall zu uns gekommen sind. Das sind Bakchaks, also Samen aus früheren Leben. Aber um die wirklich nutzen zu können, müssen wir wissen, womit wir hier arbeiten. Wir müssen wissen, was passiert. Und dazu müssen wir einfach das Verständnis erwerben. Und das erwerben wir nur durch Lernen. Eine kleine Geschichte dazu. Jetsung Kappa, der ja der große Meister der Lehren zur Leerheit ist, hat einmal Manjushri getroffen, gentle voice, sanfte Stimme, ein erleuchtetes Wesen und derjenige, der uns die Lehrheit auch, der die hohen Lamas die Lehrheit auch gelehrt hat, so wie sie uns weitergeben. Und er hat ihn zwar getroffen, aber er hatte nicht die Samen, Manjushri persönlich zu sehen. Der Lama von Jetsun Kapa, damals war Jetsun Kapa so um die 30, der konnte Manjushri aber sehen. Und dann hat Jetsun Kapa zu ihm gesagt, du, Umapa, so hieß der Lama, kannst du bitte für mich, Manjushri, ein paar wichtige Fragen stellen? Und Umapa hat gesagt, klar, mache ich. Und dann bittet Jetsun Kapa, Umapa, den Manjushri zu fragen, frag ihn, habe ich denn ein gutes Verständnis von Leerheit? Und Umapa dreht sich um, fragt Manjushri und Manjushri sagt, Jetzt nochmal, wir reden von Jetsun Kapa. In dem Alter hatte er schon seine großen Werke geschrieben und war einer der geachtetsten Lehrer überhaupt. Und dann fragt Jetsun Kapa nochmal zu Umapa, frag ihn doch mal, bin ich mehr Svatantrika Madhyamika oder Prasangika Madhyamika? Das sind die beiden höheren Schulen aus dem Mahayana-Pfad. Und Manjushri antwortet über Umapa, keins von beiden. Und das, Geshe-la sagt, jetzt stellt euch vor, wenn jemand so ein hohes Wesen wie Jetsun Kapa von Manjushri erfährt, dass er noch wirklich viel lernen muss, was bedeutet das dann für uns? Die Vorstellung, die wir heute, die ich heute von Leerheit habe, ist ein Funzelchen im Vergleich zu dem großen Licht, das eines Tages noch werden muss, bevor ich Erleuchtung erlangen kann. Das heißt, lernen und möglichst viele Klassen besuchen und dann selber lehren, ist der Pfad, auf dem wir das erwerben. Die nächsten beiden kennen wir schon aus anderen Klassen. Das sind Scham und Rücksicht oder Gewissen. Scham ist das, was ich nicht tue, wenn ich allein bin und keiner mir zuschaut. Ich mache es aber trotzdem nicht, weil ich in meinem Bild von mir selber nicht gerecht werden würde, wenn ich das täte. Beispiel ist immer dafür, du bist im Hotel, hast kostenloses Fernsehen und guckst aber trotzdem nicht den Film über 18, weil du einfach weißt, dass das deiner Ethik nicht entsprechen würde.
Entschuldige, das erste war Glaube, das zweite Moral und das dritte ist Scham.
Das dritte war Großzügigkeit, das vierte war Lernen und jetzt das fünfte ist Scham. Okay. Das sechste ist Gewissen oder heißt auch Rücksicht, Conscience. Das heißt, ich begehe eine Tat nicht aus Rücksicht auf andere, weil sie entweder ihren Glauben verlieren würden, weil sie Zweifel bekommen könnten, weil sie Angst bekommen könnten, mache ich manche Dinge nicht. Geshe-la ist in der Klasse, die ich zur Vorbereitung genutzt habe, gefragt worden, wie soll man das denn auslegen, wenn man da nicht weiß, ob man jetzt seinem Glauben folgen soll und seinem ethischen Gelübde oder Rücksicht auf andere nehmen soll. Und da erzählt Geshe-la eine Geschichte aus dem Lam Rim. Und zwar gab es da einen Mönch, der hat Besuch bekommen von seinem Sponsor. Mönche haben ja kein eigenes Geld und es gibt Sponsoren, die Mönche dann unterstützen. Und dieser Mönch ist ein brillanter Meditierer, der meditiert so tief, dass er eigentlich nie dazu kommt, Mandalas zu machen. Mandalas ist eine Form der Ehrerbringung in dem Fall. Und dieser Mönch beschließt, okay, jetzt kommt der Sponsor, er will ihn beeindrucken und entschließt sich und macht ein Mandala. Und der Sponsor kommt und der Mönch steht da und will ihm das Mandala präsentieren und da fällt ihm auf, was er da eigentlich tut. Und dass es Hochmut und Stolz ist und er wirft das Mandala weg. Und sein Sponsor ist darüber natürlich total entsetzt. Die Motivation von dem Mönch ist aber in diesem Fall so hoch, dass noch 100 Kilometer entfernt ein Meditierender mit Hellsicht sieht, was er tut und ihn dafür ehrt. Sein Sponsor aber ist in dem Moment verletzt. Und das Fazit aus dieser Geschichte ist, du kannst eine gute Tat nicht vermeiden, nur weil es für einen anderen schlecht aussieht, sondern du musst tatsächlich deinen ethischen Gelübden folgen. Der Eindruck, den andere haben, kann auch falsch sein. Und du musst dir, und da läuft es dann drauf raus, sagt Geschel, am Ende deiner Motivation sehr, sehr sicher sein. Und das heißt, sich auch immer wieder selbst zu prüfen und zu überlegen, warum mache ich was? Mache ich was nur, um andere zu beeindrucken oder nicht? Oder und Dinge zu vermeiden, die andere eben in Chaos oder Angst stürzen.
Kannst du die Fragen nachstellen? Jetzt kommt sie, glaube ich, jetzt am Schluss.
Gerne nachher. Ja? Hattest du so lange Zeit?
Ja.
Gut. Der letzte Punkt ist Weisheit. Die Weisheit entsteht aus Lernen und kann auch nicht anders erworben werden. Das sind die 7 Qualitäten, die das Geben kraftvoll machen, die einen Gebenden zu einem außerordentlichen Gebenden machen. Die 2. Kategorie, da habe ich ja auch schon vorhin angekündigt, dass wir darüber reden, das sind Qualitäten, die das Geben selbst kraftvoll machen. Und da haben wir 3. Geben mit einer Erhaltung des Respekts und auf respektvolle Weise. Da haben wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Während du gibst, achtest du darauf, respektvoll zu geben. 2. ist geben, was wirklich gebraucht wird und wenn es am dringendsten gebraucht wird. Das heißt nicht, du kannst nach Monaten dann, wenn jemand irgendwann mal ein Aspirin gebraucht hat, kommen und sagen, also hier, schau, ich habe ein Aspirin für dich, sondern kraftvoll ist dein Geben dann, wenn du es genau in dem Moment gibst, in dem es am dringendsten gebraucht wird. Der 3. Punkt ist, dass das, was du gibst, niemandem schadet. Da gibt es auch Beispiele dafür. Zum Beispiel sollst du keinem Metzger eine Ziege geben, weil du dann schon denken kannst, was mit der Ziege passieren wird. Du sollst auch niemandem Gift geben. Auch dann nicht, wenn die Person dich bitterlich drum bittet, weil sie Selbstmord begehen möchte. Du darfst niemandem zum Beispiel ungesundes Essen geben. Also wenn du siehst, das Essen ist verschimmelt und nicht mehr gut, dann wirf es weg und gib es nicht weiter. Auch wenn der Betreffende aus Not, zum Beispiel als Alkoholiker oder als Drogensüchtiger, dich um Dinge anbettelt, die er von dir haben will, darfst du in dem Fall ihm diese Dinge nicht geben. Also da gehören auch unethische Berufe zum Beispiel dazu. Im Buddhismus ist es zum Beispiel nicht in Ordnung, in der Kneipe Alkohol auszuschenken. Metzger haben wir schon drüber gesprochen. Das Töten von Tieren ist auch nicht unbedingt ein Beruf, der im Buddhismus erwünscht ist. Bei diesen Dingen einfach darauf achten, wenn du gibst, dann gib nicht, wenn du das Gefühl hast, es kann jemandem schaden. An dem Punkt kommt immer wieder die Frage auf, wenn ich jetzt auf der Straße einen Bettler sehe und ich sehe, das ist jemand, der wahrscheinlich gerne Alkohol trinkt, ja, soll ich ihm dann überhaupt Geld geben? Ich kann mir ja denken, dass der das nutzt, um sich was zum Trinken zu holen und für den ist es dann vielleicht auch der einzige glückliche Moment, den er am Tag hat. Und dann sagt Geschela auf die Frage, die Motivation ist sicher gut, wenn du ihm einen glücklichen Moment verschaffen willst, aber als Buddhist solltest du eben oder darfst du auch nicht, in den Lifetime Vows heißt es auch, keine bewusstseinsverändernden Substanzen zu sich nehmen zu dürfen. Als Buddhist darfst du eben niemandem berauschende oder bewusstseinsverändernde Substanzen geben. Und sogar in medizinischen Gründen, sagt Geschela, ist das sehr gut abzuwägen. Du sollst auch nicht stehlen, um anderen zu helfen. Und du sollst auch nicht anderen geben, um sie zum Beispiel zu schmeicheln, damit du später vielleicht eine größere Gabe zurückbekommst. Sprich, da ist also so das klassische Erbtantenbeispiel, ja, dass du dich bei deiner Erbtante einschleimst, nur damit sie dich dann in ihrem Testament bedenkt. Wichtig nochmal für alle, die Bodhisattva-Gelübde haben. Die Bodhisattva-Gelübde haben in dem Fall der Motivation immer Vorrang vor allen anderen Gelübden, also vor allen Dingen vor den Lifetimes, den lebenslangen Gelübden. Man muss also immer wieder seine Motivation hinterfragen und schauen, wie man am meisten allen anderen nutzen kann. Das Resultat besonders hohen Gebens ist Ehre und Respekt, die dir im Leben folgen, Wohlstand in materiellen Dingen und im nächsten Leben eine zeitnahe Erfüllung deiner eigenen Bedürfnisse und die vollständige Freiheit von Hindernissen in Bezug auf die Nutzung deines Wohlstands. Also du wirst keine Feinde haben, die dir dein Geld klauen. Es wird kein Hurricane geben, der dein Haus wegpustet. Du wirst kein Feuer, kein Wasserschaden haben. Das ist die Qualität hohen ethischen Gebens, pflanzt diesen Samen. Im Reading werdet ihr auch noch 8 Arten des Gebens darüber lesen können. Die erzähle ich euch jetzt nicht im Detail. Die sind da sehr schön erklärt. Diese Qualitäten eben sind im Akt des Gebens drin verankert. Der letzte Punkt hierzu ist, dass der Empfänger, die Qualitäten des Empfängers, die außergewöhnliches Geben oder die außergewöhnlich kraftvolle Samen des Gebens pflanzen. Und da haben wir 4. Das erste ist Drova, die Art des Wesens. Hier gilt als Grundsatz, Menschen sind höhere karmische Objekte als Tiere. Das heißt jetzt nicht, dass Tierschützer ihre Zeit verschwenden, weil die braucht es auch in der Welt. Aber wenn ihr die Wahl habt, ob ihr einem Tier oder einem Menschen helft, dann ist es immer kraftvoller und der pflanzt stärkere Samen, dem Menschen zu helfen. Warum ist das so? Weil der Mensch im Gegensatz zum Tier das Potenzial hat, in diesem Leben Erleuchtung zu erlangen. Deswegen sollten wir immer uns bemühen, wenn wir geben, da zu geben, wo es die größte Wirkung hat in Bezug auf das Erlangen der Erleuchtung. Die zweite Eigenschaft der Person, die außerordentlich kraftvolles Geben ermöglicht, ist eine Person, die leidet oder die irgendein riesengroßes Problem hat und im Moment einfach richtig feststeckt. Eine kranke Person, jemand, der friert. Ich erzähle euch eine Geschichte aus der jüngsten Vergangenheit. Ich bin nach Berlin gefahren ohne meinen Geldbeutel und stand an der S-Bahn in Wannsee und wollte an Kudamm mit der Bahn fahren. Stehe vor dem Ticketautomaten, stelle fest, dass mein Geldbeutel in München ist. Das war ganz toll. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich war in dem Moment eine Person in Not und dann bin ich auf den Bahnsteig gegangen und habe die Leute einfach angesprochen und habe sie gefragt, ob sie mir Geld leihen können. Ich hätte meine Visitenkarte in der Hand und habe gesagt, geben Sie mir Ihre Adresse, ich schicke Ihnen das dann zurück. Und die 3 ersten Leute, denen ich begegnet bin, die haben total reagiert, wie Menschen normalerweise reagieren, wenn sie angebettelt werden. Es war ihnen peinlich und die sind dann ganz schnell weggegangen. Und für mich war das so eine krasse Erfahrung, weil ich da mal erlebt habe, wie das ist, am anderen Ende zu sein, am anderen Bettlerende zu sein. Die 4. Person, die ich gefragt habe, war eine Frau und die sagte, nee, sie hat auch kein Geld, aber sie hat ein Ticket übrig, das schenkt sie mir jetzt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das nicht geschenkt, geben Sie mir Ihre Adresse, ich ersetze Ihnen das. Und dann sagt sie zu mir, nee, das schenke ich Ihnen jetzt, weil das kann mir ja auch mal passieren. Und in dem Moment, da habe ich mich so gefreut darüber, dass sie mir das gegeben hat. Und ich saß dann in der S-Bahn und ich habe überhaupt gar nichts gesehen, was draußen an mir vorbeigegangen ist, weil ich einfach nur ganz tiefe Dankbarkeit empfunden habe und mich so gefreut habe, weil ich war in dem Moment ein außerordentlich kraftvolles Objekt. Ich war auf dem Weg zu meinem Lama und ich war wirklich in großer Not. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie sie jetzt wahrscheinlich in einer Lotterie ein Around-the-World-Ticket von Lufthansa gewinnt oder sonst irgendeine großartige Transportsache. Und heute, als ich hierher gekommen bin, da stand auf der an dem Ticketautomaten ein völlig verzweifelter Mensch in Lederhosen aus dem Ausland mit irgendeiner Sprache, die ich nicht kannte. Und er hielt mir die Hand hin und da waren 50er und ein paar Münzen und er sagt, can you give me 2 Euro? I have no money for the train. Und dann habe ich mich so gefreut, mein Geldbeutel aufgemacht und 2 Euro gegeben und mir gedacht, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und das ist einfach der Moment, wenn du jemandem gibst, der wirklich gerade echten Stress hat, macht es dein Geben wirklich ganz viel kraftvoller. Dritte Unterkategorie, die Art der Unterstützung oder der Hilfe, die du von anderen bekommen hast. Da sind jetzt wieder die Eltern an erster Stelle. Das sind die Menschen, die dir am meisten geholfen haben. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Klasse, weil sie dir deinen Körper gegeben haben. Und auch hier nochmal, es geht nicht darum, ob sie gute Eltern waren. Es geht rein darum, dass sie dir die ermöglicht haben, in diesem Leben Erleuchtung zu erlangen, indem sie dir deinen Körper gegeben haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch Ärger gegen die Eltern ziemlich kraftvoll ist, ein ziemlich kraftvoller Ärgersamen pflanzt. Deswegen ist es immer ganz gut, das zu vermeiden. Und die Methode, über die wir ja auch letzte Woche schon gesprochen haben, ist einfach, you fake it till you make it. Das heißt, du bemühst dich einfach, auch wenn du deinen Eltern gegenüber diese Dankbarkeit nicht empfinden kannst, weil sie wirklich mies zu dir waren. Du tust einfach so, als wäre es so und handelst danach und pflanzt damit immer mehr Samen, dass dieser Zustand sich dann für dich selber auch ändert. Die vierte Kategorie bei den guten Eigenschaften einer Person, die empfängt, des Empfängers, ist, hier steht hier die guten Eigenschaften oder einen, der den Pfad betreten hat. Was ist damit gemeint? Damit sind gute, hohe spirituelle Qualitäten gemeint. Also sind es zum Beispiel Menschen, die sehr vielen anderen Menschen helfen. Ganz besonders kraftvoll sind Menschen, die gerade ein bestimmtes spirituelles Erlebnis hatten. Aus einem hohen Zustand kommen, heißt es. Also zum Beispiel, wenn jemand gerade aus der Erfahrung des direkten Sehens der Leerheit kommt, dann und du unterstützt ihn oder gibst ihm zu essen oder gibst ihm eine Decke, um ihn zu wärmen, dann sind es mit die kraftvollsten Samen, die du pflanzen kannst. Dazu gehören aber auch zum Beispiel auf einer niedrigeren Ebene Ärzte, also Menschen, die vielen anderen Menschen helfen, Ärzte in Not zum Beispiel, die dann im Ausland helfen, wenn du da helfen kannst, das pflanzt kraftvolle Samen zum Beispiel für Gesundheit. Menschen, die vielen anderen Menschen helfen, Lehrer etc., Leute, die Menschenrechte unterstützen. Wenn du da helfen kannst, sind die Samen kraftvoller, die du da pflanzt, als wenn du jemandem hilfst, der eigentlich schon alles hat oder in dem Moment auch nur für sich selber irgendwas braucht. Auch da gibt es wieder eine schöne Geschichte dazu. Es gab einen Lama in Tibet, der wohnte in einer Höhle, war ein hoher Lama und die Menschen haben ihn sehr verehrt und haben ihm sehr wunderbare Geschenke gebracht. Und eines Tages ist dieser Lama gestorben und die Menschen sind dann hochgestiegen und haben ihn abgeholt zur Beerdigung und haben dann die Höhle aufgeräumt. Und hinter der Höhle war ein Abgrund. So, da ging es ziemlich tief runter. Und da sind sie runtergestiegen und haben geschaut, ob da noch irgendwas lag. Und da lagen da Tausende von Münzen, Kleidungsstücke, Kelche, lauter Kostbarkeiten, die ihm die Menschen gebracht haben. Der hatte sie selbst nicht gebraucht, hat sie nie benutzt, hat sie dann irgendwann dahingelegt, dann sind sie irgendwann darunter gefallen, weil sie für ihn nicht wichtig waren. Aber das Geben war für die Menschen, die ihm das gebracht haben, wichtig. Er hat ihnen erlaubt, dass sie ihm das gebracht haben, weil er ein extrem hohes karmisches Objekt ist. Und das gilt für alle hohen Lamas, für alle erleuchteten und verwirklichten Wesen. Die brauchen diese Gaben nicht. Aber wenn du deinem Lama eine Rose schenkst, dann ist das viel kraftvoller, als wenn du jemand anderem einfach eine Rose schenkst. Und wenn du sie deiner Mutter schenkst, ist es kraftvoller, als wenn du sie einem Freund oder einer Freundin schenkst. Es heißt, dass Jetsun Kappa in einem früheren Leben den Buddha getroffen hat und ihm eine Kristallschale dargebracht hat und dass diese Tat ursächlich mit dafür verantwortlich war, dass er in dem Leben, in dem er uns alle diese Texte hinterlassen hat, so intelligent und so weise war. An dem Punkt erklärt Geshe-la auch noch Eigenschaften von Karma. Karma kann, das ist auf der vierten Seite von eurem Reading, nee, ist es nicht. Karma kann committed und collected sein. Also committed heißt, dass es, dass du drüber nachgedacht hast. Collected heißt, dass es dann auch tatsächlich durchgeführt und gesammelt worden ist. Dabei geht es darum, um den Unterschied zwischen einer begangenen Tat und einer angesammelten Tat. Also committed für begangen und collected für angesammelt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ich erkläre es euch jetzt aber. Committed ist, wenn ich nur drüber nachgedacht habe. Das pflanzt auch schon Samen, aber es ist ein anderes Karma, als wenn ich drüber nachgedacht und es dann auch tatsächlich ausgeführt habe. Das nennt sich dann collected. Und wir haben schon gesprochen über den karmischen Pfad in den vorherigen Klassen. Und da werden wir jetzt auch nochmal drüber reden. Es gibt 6 Bedingungen, auf die eine Tat sowohl angesammelt als auch begangen wird. Das heißt, wenn wir diese 6 Bedingungen erfüllen, dann ist der Same besonders kraftvoll gepflanzt. Das gilt sowohl für positive Dinge als auch für negative Dinge. Diese 6 Dinge sind wie folgt. Erstens die Absicht. Also du weißt, was du da tust, du weißt es ganz genau und führst die Handlung vorsätzlich durch. B steht hier in euren Class Notes, sie wird in allen Teilen vollständig ausgeführt. Was heißt es? Da reden wir wieder über den karmischen Pfad, den wir in den vorherigen Klassen schon mal hatten. Es ist wirklich wichtig, dass ihr einen karmischen Pfad versteht. Und das klingt ein bisschen kompliziert, karmischer Pfad im Gegensatz zu Karma. Wir gehen ihn einfach nochmal durch. Im Prinzip ist das, was erfüllt sein muss, damit der Same auch tatsächlich gepflanzt wird. Zum karmischen Pfad gehören 4 Punkte. Wir gehen ihn jetzt einfach nochmal schnell durch. Das steht hier nicht in euren Class Notes, steht auch nicht im Reading. Das ist einfach eine Wiederholung aus früheren Karma-Klassen, die ihr dann auch wieder für das Final braucht. Das erste ist das Objekt. Das betroffene Objekt, zum Beispiel, das Beispiel ist immer das klassische Beispiel, ist Töten. Also die Person, die ich ganz gezielt töten will, diese besondere individuelle Person. Der zweite Punkt ist Absicht. Also zum Beispiel habe ich die Absicht, diese Person zu töten, weil ich mich an ihr für irgendwas rächen möchte. Beim zweiten Punkt gibt es 3 Unterpunkte. Also bei Intention gibt es 3 Unterpunkte. Das eine ist Identifizierung. Das heißt, ich sehe, töte ich dann da, also wenn ich Karl töten will, dann muss, damit diese Bedingung B gegeben ist, ich auch tatsächlich Karl töten und nicht Rudi, weil dann ist der karmische Pfad unterbrochen. Es muss also der sein, den ich mir dann auch als Objekt vorgenommen habe. Das zweite ist die Motivation. Also ich muss auch die Motivation haben, ihn zu töten. Das heißt, wenn ich jemanden im Auto überfahre, ist der karmische Pfad nicht gegeben, sondern es muss auch die Motivation sein, ihn zu töten, aus Rache in dem Fall zum Beispiel. Und es müssen Geistesgifte involviert sein, sprich, ich muss auch richtig total sauer sein und auch völlig vergessen haben, dass Töten immer wieder Töten verursacht und ich muss unter dem Einfluss von Geistesgift stehen. Der dritte Punkt von diesem karmischen Pfad ist die Durchführung, auf Englisch Undertaking. Das heißt, ich nehme ein Gewehr und lege an und drücke ab auf die Person, treffe sie auch. Und der vierte Punkt ist der Abschluss, Conclusion. Ich sehe, wie die Person tot auf den Boden fällt. Und in dem Moment, wo meine Augen das sehen, da kennt ihr dieses klassische Beispiel, da gibt es diesen Imprint, diesen Eindruck, der dann innerhalb von 2 Stunden, sagt Geshe-la, zu einem Samen reift und dieser Samen verdoppelt sich dann jeden Tag, also alle 24 Stunden und wird dazu führen, dass eines Tages in diesem Leben oder im nächsten Leben oder im Leben darauf ich von irgendjemandem umgebracht werde. Und es gibt keinen Weg da außenrum. Zum Glück haben wir in der nächsten Klasse dann die 4 Powers, die 4 Kräfte, mit denen man Samen entkräften kann, von denen man weiß, dass man sie im Feld hat und von denen man möchte, dass sie entkräftet werden. Da gibt es Möglichkeiten. Also gut, dass wir Klasse 11 nächste Woche haben.
Ja.
Punkt C. Wenn die Tat ohne Bedauern ausgeführt wird, dann führt es dazu, dass sie besonders kraftvoll in unserem Feld bleibt. Das heißt, kein Gegenmittel. Auch das ist aus dem Abhidharma eine Methode. Und wie gesagt, wir werden nächste Woche auch drüber sprechen, wie man Samen bereinigt. Man tut dann etwas, um es wieder gut zu machen. Das kraftvollste Gegenmittel ist eine Meditation über Leerheit. E, die Tat ist mit den erforderlichen Begleitern verbunden. Was heißt das? Das sind die Begleiter von den Begleitern, das sind hier Emotionen gemeint. Also du stehst nach der Tat da, der, den du erschossen hast, liegt am Boden und ist tot und du freust dich, du bist so richtig zufrieden darüber, es befriedigt dich, dass du das getan hast und es gibt dir eine ganz tiefe innere Befriedigung. Wir kennen das auch aus guten Samen, da nennen wir das Rejoicing. Da freuen wir uns darüber, wenn du es bei einer schlechten Tat machst, passiert genau das Gleiche wie beim Rejoicing über eine gute Tat. Es wird umso kraftvoller in deinem Geistesstrom verankert und wird umso schneller, umso früher und umso kraftvoller reifen. Die Tat ist derart, dass sie sich erreifen wird. Was heißt das? Das bedeutet im Grunde nur, dass der Same jetzt collected ist. Er ist also angesammelt. Er ist in deinem Geistesstrom. Der wird auch nicht mehr weggehen. Er ist sozusagen zementiert in deinem Geist und wird zum selben Resultat reifen, unausweichlich. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion und nichts außenrum. Das ist die Weltsicht des Abhidharma nochmal. Das Abhidharma, erinnert euch dran, ist aus dem Hinayana, also aus der ersten Schule. Im Mahayana gibt es Hoffnung. Im Mahayana gibt es nämlich die 4 Kräfte, die wir dann, wie gesagt, in der nächsten Woche kennenlernen würden. Der Buddha bereitet uns mit diesen Ausführungen, die wir heute angeschaut haben, darauf vor, dass wir dann auch im nächsten Schritt lernen können, wie wir alte negative Samen in unserem Feld bereinigen können. Und das ist eben, wie gesagt, das Thema der nächsten Klasse. Die letzte Frage, die jetzt in dem Zusammenhang auch gestellt wird, wir haben ja jetzt über 3 Arten geredet, wie wir das Karma kraftvoller machen können, die außerordentlichen Qualitäten des Gebenden, die außerordentlichen Qualitäten des Gebens selbst und die außerordentlichen Qualitäten des Empfängers. Welcher davon ist am kraftvollsten? Weil wir haben ja am Anfang gesagt, wir müssen priorisieren, wir müssen schauen, dass wir wirklich besonders gute, kraftvolle Samen pflanzen können. Wenn du jetzt die Wahl hast, welche von diesen 3 du am ehesten machen sollst, soll ich besonders gut geben, soll ich besonders gut als Gebender sein oder soll ich mir ein besonders gutes Objekt suchen, dann sagt Geshe-la, auf jeden Fall such dir das kraftvollste Objekt, das du finden kannst. Heißer Tipp, die Eltern sind eine gute Sache, also alles, was du für deine Eltern tun kannst, wird besonders kraftvolle Samen pflanzen, auch wenn es nur kleine Gaben sind und du selber als Gebender auch kein außerordentliches Objekt zusammenbringst, ist das kraftvolle Objekt auf jeden Fall eine sichere Bank dafür, dass du gute, starke, kraftvolle Samen pflanzt. Und damit kommen wir zum Ende von der Klasse 5. Die Fragen beziehen sich auf Klasse 10 von Kurs 5. Die Fragen in euren Hausaufgaben beziehen sich alle auf die Listen, die wir gerade durchgegangen sind. Insofern muss ich da auch nichts dazufügen. Mein Tipp für euch ist, die nächste Woche die rosa-rote Brille aufzusetzen und damit durchs Leben zu gehen und beim Geben genau eure Motivation zu überprüfen und zu schauen, wie ihr an diesen drei Schrauben, die ich euch heute genannt habe, schrauben könnt, um eben euer Geben kraftvoller zu machen. Und wer es mit Patience, also mit Geduld, einer der dritten Vollkommenheit, oder mit Joyful Effort, dem freudvollen Bemühen in der vierten Vollkommenheit, oder mit Ethic Living, der Moral und Ethik in der zweiten Vollkommenheit versuchen möchte, oder mit seiner Meditation, oder mit dem Studium und dem Wisdom, der ist herzlich eingeladen, es auch bei den anderen Vollkommenheiten auszuprobieren. Und damit wäre jetzt die Zeit für Fragen. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen.
Ich würde gerne noch was hinzufügen. Leider habe ich es nicht geschafft, die Lektüre für die Klasse fertig zu machen. Die werde ich bis nächste Woche nachliefern. Jetzt habt ihr aber ein Problem, weil in der Hausaufgabe drin steht, ihr sollt den Vers 122 auswendig lernen. In dem Vers 100, also entweder verschiebt ihr die Hausaufgabe einfach um eine Woche. In dem Vers 122, falls ihr euch gedanklich damit beschäftigen wollt, geht es um genau diese sechs Dinge, die bewirken, dass das Karma als begangen und gesammelt ist. Deswegen, wenn ihr diese sechs Punkte euch nochmal wiederholt, dann habt ihr schon die Hälfte der Miete. Danke.
Gut. Ich fange mal mit den Fragen an, die hier stehen. Ihr müsst jetzt entschuldigen, ich muss meine Brille aufsetzen und ganz nah an den, weil ich hier weit vom Strom weg sehe. Angelika fragt, was, wenn ein Gast im Flugzeug nach Alkohol fragt? Angelika ist Flugbegleiterin und da ist natürlich das ganz häufig der Fall, dass die Gäste nach Alkohol fragen. Du kannst jetzt natürlich nicht hinstellen und sagen, also in der buddhistischen Weltsicht ist das aber schlecht, wenn sie Alkohol trinken, aber du kannst Skillful Means anwenden zum Beispiel und sagen, wir haben heute aber einen besonders schönen Orangensaft, vielleicht möchten Sie den mal probieren, aber im Endeffekt kannst du jetzt dich nicht hinstellen und sagen, Sie sollten jetzt keinen Alkohol ausschenken. Das ist in bestimmten Berufen halt dann auch nicht möglich, sich da komplett rauszunehmen. Das gehört eben mit dazu. Brigitte, hast du da noch einen Tipp?
Der Tipp ist vielleicht, wird nicht so gerne gehört. Es gibt klare Anweisungen in den alten Schriften, dass wenn du Berufe hast, die gegen die Ethik verstoßen, in den Schriften wird meistens der Metzger als Beispiel genannt, solltest du natürlich versuchen, das zu vermeiden. Und in vielen Berufen geht es nur, wenn du deinen Beruf wechselst. Das Wichtigste hier ist, die innere Motivation steht auch in den Schriften, dass du dir bewusst bist, was du tust und es auch mit einer entsprechenden Motivation tust. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn du jetzt im Flugzeug wirklich jemand Alkohol servierst, dass du es mit welcher Motivation du es mit einer guten Motivation tun kannst. Also ich könnte mir im Flieger vorstellen, wenn jemand nach Alkohol fragt zum Beispiel, dass du es ihm servierst mit dem, du hast bestimmt einen anstrengenden Tag gehabt und versuchst jetzt mit dem Alkohol dich zu entspannen, dann stelle ich mir vor, dass zumindest die Entspannung der Person gegönnt ist dadurch. Überleg, wie du es für dich drehen kannst, dass du es mit einer höheren Motivation servieren kannst.
Gut, ich mache mal mit den Fragen hier weiter. Uta fragt, komme ich in die Bewertung von Menschen, wenn ich nach kraftvollen Objekten auswähle, beziehungsweise wie komme ich aus diesem Werten? Ist dieses Samenpflanzen nicht sehr selbstsüchtig? haben wir ja gesprochen über die verschiedenen Arten von Geben. Wir sind als nicht erleuchtete Wesen im Begierdereich, also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so immer noch eine gewisse, wir sind einfach immer noch in diesem Begierdereich gefangen und das ist sicherlich nicht so, dass wir komplett selbstlos geben können wie in Buddha. Das heißt auch nicht, dass du überhaupt nicht mehr an normale Menschen gibst. Ich habe es ja vorhin gesagt, setze Prioritäten. Also wenn du die Möglichkeit hast, ein besonders kraftvolles Objekt zu unterstützen, dann unterstütze dieses kraftvolle Objekt unbedingt. Aber wenn du jemanden um dich herum hast, der deine Hilfe braucht, deine Kinder etc., dann ist das natürlich auch extrem kraftvoll, die zu unterstützen. Es geht jetzt einfach nur darum, euch die Prioritäten mal aufzuzeigen und halt, Geshe-la sagt, wir haben nicht viel Zeit, deswegen ist es wichtig, das zu wissen und dieses Wissen dann auch klug und weise zu nutzen. Dann schaue ich mal noch, was noch für Fragen. Aber ich kann dafür, Angelika sagt, aber ich kann dafür alle anderen 10 Tugenden ausüben, absolut. Unbedingt, also auf jeden Fall. Gut, Fragen hier im Raum? Der Michael.
Ja. Der kraftvolle Samen wird dadurch gepflanzt, dass man es den Eltern gibt, also dass es das Objekt ist. Darüber bin ich erstaunt. Weil mein Gedanke ist, dass es wichtig ist, mit welcher Haltung, mit welcher Herzensgüte, mit welchem, also wie ich gebe, dass es auf mich ankommt, dass ich reinen Herzens, reinen Gewissens die Handlung ausführe und es ist einfach. Jetzt zum Beispiel auch die Frage, wie führt Holger seine Hunde? Führt er sie mit Liebe? Und ich danke euch, dass ihr so lange heute ausgeharrt habt. Also mit welchem Gedankengut gehe ich? Und das wäre für mich der kraftvollste Samen.
Michael fragt, er ist überrascht, dass das Objekt, also die Eltern in dem Fall in seiner Frage, kraftvoller sind als die Motivation, also die Geisteshaltung, mit der ich das geben kann. Ausführe, also nochmal, es sind alle drei entscheidend. Ne? Wenn ich meine Hunde ausführe mit dem Gefühl, danke, dass ihr so lange gewartet habt, wie schön, dass ihr mein Haus beschützt, dann ist das wesentlich kraftvoller oder bringt mir natürlich wesentlich mehr. Ich habe auch vorhin über das Wie gesprochen, weil ich über die Banane gesprochen habe. Also wenn ich sage, mein Gott, jetzt muss ich diese Hunde, diese Köter ausführen, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf und die gehen mir richtig auf die Nerven. Also das ist sicherlich die Motivation, ist extrem wichtig. Alle drei Kategorien sind wirklich extrem wichtig. Ich habe euch nur gesagt, wenn ihr wirklich die Wahl habt und ihr habt nur so und so viel Kapazität, wählt immer das kraftvollste Objekt. Das ist das, was Geshe-la, der ist gefragt worden von diesen drei Kategorien. Okay. Wenn ich mich entscheiden muss, wo pflanze ich den kraftvollsten Samen, dann sagt Geshe-la, geh nach dem Objekt, also nach dem Objekt, dem du gibst.
Und dann auch die Eltern.
Und dann natürlich die Eltern waren natürlich mit diesen, da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, extrem hohe karmische Objekte.
Und wo wir auch gesprochen haben, dass Holger sich wundert, dass 2/3 der Fragen, die an ihn gerichtet werden, dieses Verhältnis betrifft zwischen Kindern und Eltern.
Genau, Holger hatte gestern...
Dieses Verhältnis immer wieder schwierig ist oder gestört ist.
Holger hat letztes Mal, ich weiß nicht, ob ihr alle da wart, erzählt, dass in seiner Beratungspraxis er feststellt, dass 2/3 aller Menschen, die jetzt auf dem Weg sind, halt noch an ihren Elternthemen arbeiten und dass er sehr stark empfiehlt, diese Themen zu bereinigen, eben durch dieses, was ich vorhin auch als Werkzeug genannt habe, fake it till you make it, also durch dieses so tun, als ob, bis es dann auch wirklich da ist, das zu bereinigen.
Ich habe eine richtig Frage, weil wir Auswahl haben. Und wenn wir einmal Ja sagen, mehrmal Nein, da helfe ich nicht. Das ist auch irgendwie widersprüchlich. Ich meine, wir können auswählen, okay, die schlechteste Stelle sozusagen. Aber was mit den anderen, wo wir sagen, nein, wir helfen an der Stelle nicht, weil wir schon ausgewählt haben, dann macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
Also hier geht die Frage von Martin, das geht um die Ressourcen. Wenn ich jetzt irgendwo Ja gesagt habe, dann habe ich, dann mache ich da sicherlich gut, pflanze ich gute Samen, aber wenn ich dafür dann an x anderen Stellen Nein sagen muss, dann widerspricht sich das ja. War das deine Frage?
Ja, genau.
Genau, aber im Prinzip, natürlich solltest du so viel machen können, wie du kannst, aber wenn du, es geht nicht darum, die anderen Sachen jetzt nicht mehr zu tun, es geht da um den Fall, wenn du die Wahl hast, mache ich das eine und das andere, du kannst nicht beides machen, dann entscheide dich für die kraftvollere Samen. Wenn du irgendwie es hinkriegst, die anderen auch zu machen, umso besser.
Praktisch, die Frage ist, wir können die Welt nicht retten, wir sind nur für uns verantwortlich.
Ja, die Frage lautet, wir können die Welt nicht retten, wir sind nur für uns verantwortlich. Die Antwort darauf lautet ganz klar, lass uns alles tun, dass wir möglichst schnell Erleuchtung erlangen, weil dann können wir die Welt retten. Alexander, du hattest noch eine Frage.
Ja, ich komme hier von der Mosel und ich habe das Haus von meinen Eltern auch ausgeräumt. Da gibt es, also ich trinke halt selber nicht so viel, aber mir widerstrebt es, den Wein einfach wegzuschmeißen.
Alexander hat einen Weinkeller auszuräumen im Haus seiner Eltern und fragt und sagt, dass es widerstrebt ihm, den Wein wegzuschütten. Das verstehe ich. Und das ist das, was Sünam vorhin gesagt hat. Das ist auch, das wird eine Antwort sein, die nicht gefällt. Im Buddhismus kannst du mit dem Wein niemandem was Gutes tun. Auch du sollst ihn selber nicht trinken, du sollst auch niemand anderen damit vergiften. Und das ist die buddhistische Antwort. Was du damit machst, ist dir überlassen. Aber das, da gibt es leider keine schöne Lösung dafür.
Mir fällt gerade eine ein, wenn du sogar kochst, dann kommst du dann mit Alkohol drin.
Ja, zum Kochen kann man sie verwenden, um Dinge zu würzen. Und wenn der Alkohol ganz verkocht ist für den Geschmack, dann ist es wahrscheinlich okay. Ja, das ist, in unserer Gesellschaft ist Alkohol kein Gift. Wenn du nach Indien gehst und mit einem Brahmanen sprichst oder einer Hindu-Familie oder einer buddhistischen Familie, die schüttelst, wenn sie Alkohol trinken müssen, die finden den ekelhaft. Ja. Also das ist eine kulturelle Geschichte. Für uns ist das hier schon ein Thema. Aber da gibt es leider keinen Weg außenrum. Gar keinen. Ich schaue nochmal hier nach.
Ulrike, ich würde gerne noch zwei Fragen stellen, wenn ich darf.
Ja, Barbara?
Die erste wäre aus der Klasse 8 noch. Da geht es um die Wurzel der Verdienstekappen. Und da ist ja der Punkt 2, zornig sein auf einen Bodhisattva. Und da wollte ich gerne wissen, was in dem Fall mit Bodhisattva noch einmal genau gemeint ist. Ist das jemand, der gerade die Gelübde genommen hat und dadurch ein Bodhisattva ist? Oder ist das ein Bodhisattva, der direkte Erfahrung der Leerheit hatte und deshalb schon auf dem Bhumi-Level ist? Also eine andere Art von Bodhisattva. Und ab wann ist man überhaupt ein Bodhisattva?
Okay, also wenn du die Gelübde nimmst, dann bist du ein Baby-Bodhisattva oder ein Bodhisattva, der gerade so gebacken wird. Also das ist auf jeden Fall ein Anfang, aber noch ein weiter Weg zu gehen. Und du bist Bodhisattva bis zu deiner Erleuchtung. Und zwar auch nur auf dem Mahayana-Pfad. Also im Hinayana gibt es keine Bodhisattvas, weil ein Bodhisattva ist jemand, der sich mit allem, was er ist, was er besitzt, was er kann, mit seinem Leben, seinem Körper, seinem Geist verpflichtet, allen anderen Lebewesen zur Erleuchtung zu verhelfen. Und die Bodhisattva-Vow, wenn du sie einmal in einem Leben gemacht hast, bleiben sie dir auch also du wirst dann ziemlich sicher im nächsten Leben die Gelegenheit bekommen, sie wieder zu nehmen. Und viele, die Bodhisattva-Vows genommen haben, haben das auch so erlebt, dass sie sich erinnert haben oder dass sie das Gefühl, als sie die Bodhisattva-Vows genommen haben, dass sie das Gefühl hatten, sie kennen sie schon. Und du machst das viele Leben. Und es gibt natürlich dann auch ganz hohe Bodhisattvas, die kurz vor der Buddhaschaft stehen. Wenn du auf die zornig bist, dann haben wir wieder die karmisches Objekt-Thematik. Hohes karmisches Objekt, ganz schlecht zornig zu werden auf die. Aber um deine Frage korrekt zu beantworten, heißt es, für mich seid ihr alle Buddhas und Bodhisattvas. wenn ich auf einen von euch zornig werde, begehe ich im Prinzip dieses Problem, oder schaffe ich mir dieses Problem, dass ich mein Wurzelverdienst Karma kappe. Und das Fazit aus dieser Ansage ist, sei überhaupt nicht sauer auf irgendjemanden. Weil du weißt nicht, ob er ein hoher Bodhisattva ist oder nicht. Das wissen wir alle nicht. Also wir wissen nicht, wer uns gegenübersteht. Ist das, was ich sehe? Du siehst ja nur das, was deine Samen dir erlauben zu sehen. Oder ist es ein Buddha? Und vorsichtshalber ist es für mich inzwischen Gewohnheit, dass ich in jedem Buddha sehe. Und wenn ich merke, dass ich sauer werde auf irgendjemand, dann versuche ich mich ganz schnell einzubremsen, weil ich mir denke, ganz schlechte Idee. Also schlechte Samen.
Okay, ich danke dir. Ich habe noch eine Frage, und zwar zum Glas Flüssigkeit. Also das verstehe ich. Es hat drei Teile, weil es drei Wesen sind, oder?
Ja.
Und wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich habe entweder zwei Menschen oder zwei Hungergeister? Sind es dann zwei Teile oder ist es nur ein Teil?
Nein, es sind genauso viele Teile wie Wesen sehen.
Ah, also es heißt nicht unterschiedliche Wesen, einfach Wesen.
Ja, das kannst du dir ja auch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel in einem Glas ist Coca-Cola drin, ja? Coca-Cola mit Zucker. Und zwei Menschen schauen da drauf. Der eine denkt, boah, geil, das ist endlich mal eine richtige Cola. Und der andere denkt, boah, das süße Zeug, das ist ja grauenvoll. Also das sind auch zwei unterschiedliche Substanzen. Für den einen ist es was Ekelhaftes, für den anderen ist es was Leckeres. Und es sind tatsächlich, wenn da 100 Menschen auf ein Glas Wasser schauen, dann hat das 100 Teile.
Okay, danke.
Gerne.
Ulrike?
Ja?
Ich hätte auch noch eine Frage.
Ja?
Und zwar hast du vorhin kurz den karmischen Pfad nochmal erzählt oder erklärt. Und für mich ist leider immer noch nicht der Unterschied klar, was genau der Unterschied ist zwischen Punkt Nummer 1, das Objekt, und Punkt Nummer 2, der erste Teil, die Identifizierung.
Ja, also das ist die Geschichte, ein Objekt, um den karmischen Pfad anzufangen, muss ich irgendjemand, wir bleiben mal beim Töten und bei Kurt, ja?
Okay.
Und ich beschließe, dass ich Kurt töten will. Das ist das Objekt. Ich wähle mir mein Objekt. Ne?
Mhm.
Das ist mein fester Wille. Da fängt der karmische Pfad an. Wenn ich jetzt aber, deswegen ist Identifizierung so wichtig und der Motivation, wenn ich jetzt rausgehe, nehme die Knarre und ich erschieße aber nicht den Kurt, sondern den Uwe, dann ist an dem Punkt der karmische Pfad unterbrochen. Das Karma wird, das wird ein anderes, es gibt immer noch ein mieses Karma, aber es ist kein voller karmischer Pfad, weil ich wollte ja Kurt erschießen.
Okay.
Und das ist der Unterschied an den beiden Punkten.
Das heißt, wenn ich jetzt den Uwe erschieße, sagst du, habe ich keinen vollständigen karmischen Pfad, weil Punkt Nummer 1 fehlt quasi.
Weil Punkt Nummer, also bei in Intention, also beim zweiten Punkt fehlt dieses eine Teil.
Und das heißt dann, was heißt das genau? Ist dann der Same weniger kraftvoll?
Dann ist es im Prinzip wie Totschlag, ja, so wie wenn du jemanden mit dem Auto überfährst. Das kannst du dir so merken, mir hilft es total, darüber nachzudenken, wie es bei Gericht behandelt wird.
Okay, ja. Yeah.
Auch hier. Ne? Also karmische Samen funktionieren wie ein juristisches Gericht. Wenn ich jemanden aus Versehen töte und es tut mir dann auch echt leid, dann ist es eine andere Strafe, die ich kriege, als wenn ich jemanden mit voller Absicht erschieße und danach richtig befriedigt bin und richtig mich darüber freue, dass der jetzt endlich tot ist.
Hm? Ah, okay. Okay. Habe ich jetzt verstanden. Danke dir.
Es geht auch in die Richtung meiner Frage, weil ich kenne die englischen Begriffe, einmal collected, just committed karma, auch verstanden, aber collected karma habe ich
Genau, das ist auch eine komplizierte Sache. Committed Karma heißt, ich habe es wirklich schon ganz fest geplant und ja. In meinem Kopf ist der Gedanke schon, das macht ein Karma.
Ja.
Aber Collected heißt dann, dass ich es auch umgesetzt habe und dann ist der Same hier, gibt es diesen Imprint und aus dem Imprint, aus diesem Eindruck, den der Same in meinem Geist macht, entsteht dann der Same.
Das heißt, ich dachte, oder ich wollte jemanden töten, aber ich habe das nicht gemacht und ich habe das geändert.
Genau, das ist im Prinzip das Gleiche wie vorhin. Gibt auch Karma, also der Gedanke hat auch
Karma. Genau, das wollte ich auch fragen. Ja. Wenn wir über Tod denken, wir möchten...
Ja, wenn ich jemandem die Pest an den Hals wünsche, dann ist das richtig mieses Karma. Aber wenn ich jemandem die Pest an den Hals wünsche und ihn dann auch noch umbringe, dann ist es natürlich, dann ist das Karma collected, angesammelt. Und dann ist es...
Verstehe, das heißt, die Gedanken verursachen immer Karma und es ist nicht gewünscht, dass wir sogar für einige Sekunden denken, okay, mir wäre lieber, weiß der...
Ja.
Oder den...
Ich weiß nicht, ob ihr das alle gehört habt, der Martin fragt, also ob auch die Gedanken dann eben Karma sind. Und es ist in der Tat so, die Gedanken sind Karma, weil sie die Grundlage sind für alle Handlungen und alle, also für alle Handlungen des Körpers und der Rede. Und wenn du jemandem die Pest an den Hals wünschst, also wünschst, dass jemand tot ist, dann verursacht das auch Karma, weil und wir sollten uns bemühen, diese negativen Gedanken tunlichst zu vermeiden. Auch dafür ist das Sechsmalbuch wirklich ein gutes Werkzeug, um seine Gedanken auch zu kontrollieren.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, es geht um das Geben. Wir haben einen Bettler auf der Straße. Wir wissen, dass er auch Alkoholiker ist. Und falls ich ziemlich sicher bin, falls ich ihm 2 Euro oder 10 Euro gebe, der wird die nächste eine Stunde im Geschäft zum Beispiel ein Bier kaufen. Und, aber eigentlich, wir geben das Geld, weil, oder meine Mutter hat das zumindest gesagt, wir geben das Geld, weil der braucht das, egal ob er Alkohol oder Zigaretten oder irgendetwas, ist uns egal, was er mit dem Geld macht.
Ja,
Hauptsache, dass wir geben, genau.
Ich wiederhole nochmal die Frage, weil es eine wichtige Frage auch ist, haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn ich auf der Straße einem Bettler Geld gebe und ich sehe, der ist Alkoholiker und ich gebe ihm 10 Euro und ich weiß, dass er damit in der nächsten Stunde ins Geschäft geht und Bier kauft. Wie ist es dann? Weil es heißt ja, Martin erzählt, seine Mutter hat ihm immer gesagt, es ist egal, was der Bettler damit macht, die Motivation zählt, also dass ich ihm gebe, weil ich möchte, dass es ihm besser geht. Und das ist auch die Antwort auf die Frage. Du gibst aus der tiefsten Motivation, dass es diesem Menschen besser geht. Und wenn das bedeutet für ihn, wenn er für sich entscheidet, dass er durch das Bier einfach sich besser fühlt, dann ist das seine Entscheidung. Aber du hast beim Geben die Motivation, dass er ultimativ zur Erleuchtung kommen soll. Und das ist die Geschichte, die ich das letzte Mal schon erzählt habe oder vor einigen Malen erzählt habe, wenn die Lamas Vögel füttern. Ne? Die werfen denen nicht nur dieses Brot hin, damit die jetzt einen vollen Bauch kriegen, sondern die sagen auch immer, und jetzt stelle ich eine karmische Verbindung mit dir her. Im nächsten Leben wirst du mein Schüler und ich werde dir helfen, zur Erleuchtung zu kommen. Und das ist der Gedanke, den du haben kannst, wenn du jemandem Geld gibst, obwohl du nicht sicher sein kannst, dass er damit nicht irgendwie sich tatsächlich Alkohol gibt. Aber wenn du das Gefühl hast, der braucht das, dann ist das die Motivation, mit der du geben solltest. Dass ultimativ diese Person zur Erleuchtung kommt, sondern dass du eine karmische Verbindung herstellst und zurückkommst im nächsten Leben, um ihn als Schüler anzunehmen und ihn dann zur Erleuchtung zu bringen. Das ist die höchste Motivation, mit der du geben kannst. Geshe-la nennt es den Gotcha-san. Ich hab dich an der Angel. Das machen die Lamas mit Vögeln zum Beispiel, weil sie wissen, irgendwann werden die Vögel auch geboren als Menschen und dann werden sie die Schüler, dann lädt der Lama quasi diesen Vogel ein, dann als Schüler zu ihm zu kommen und er verspricht ihm, dass sie zusammen zur Erleuchtung gehen werden. Finde ich ein wunderschönes Bild, vielleicht hilft euch das.
Ja. Eine letzte Frage, wenn es um Lernen geht. Ich habe das Gefühl, dass wenn du die Sache erklärt hast, das ist wichtig, wenn es um Lernen geht, dass wir solche Kurse besuchen oder Bücher und so weiter. Sogar die Schule oder ein Studium geht es immer um Lernen. Aber was mit dem Alltag eigentlich das ganze Leben ist, Lernprozess sozusagen, man.
Klassiker Frage.
Philosophische ja. Frage eigentlich, aber ich dachte, wäre gut.
Martin fragt, wenn wir, ich habe viel über das Lernen erzählt und wie wichtig das ist, und er sagt, wir müssen immer überall lernen, ja. Aber was ist mit dem Leben und dem Alltag? Antwort darauf ist zweifach. Das eine ist, diese Dinge sind nichts, was wir wissen, wenn wir hier geboren werden. Das sind Dinge, die wir lernen müssen. Für uns ist das die Gesetze von Karma und Leerheit keine Selbstverständlichkeit. Und wir werden in unserer Kultur auch damit nicht groß. Das heißt, wir müssen es im Prinzip uns aneignen und drüber nachdenken und lernen, wie das funktioniert, damit wir dann auch tatsächlich im Alltag diese Dinge anwenden können. Und deswegen ist es so wichtig, das zu lernen. Und viele Dinge, wie gesagt, sind auch völlig anders, als wir erwarten. Wenn wir über Korrelationen reden werden, was wir sicher in allen Kursen noch weiter machen werden, dann ist es nicht unbedingt klar, wo die Dinge herkommen. Wir wissen zum Beispiel nicht, dass die Korrelation dafür, dass wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel in der Gegend wohnen, wo es immer stinkt, wo immer Schmutz ist, wo die Müllabfuhr nicht funktioniert, dass das davon kommt, dass wir in irgendeiner Form sexuelles Fehlverhalten begangen haben. Das sind Korrelationen, die kennen wir nicht, die müssen wir lernen. Und ganz viele andere Dinge sind eben auch so, dass sie wichtig sind, dass wir sie verstehen und anwenden können, weil das ist nichts, was wir natürlich besitzen, sondern das ist wichtig, das eben zu lernen. Alex hat noch eine Frage.
Ja, und zwar eben bei den Mandala und der Geschichte, die du erzählt hast, habe ich zwei Fragen zu. Was ist ein Mandala dabei? Weil du hast gesagt, du schmeißt es weg, also habe ich gedacht, das ist aus Holz oder irgendwie. Und zweitens, Gichela hat in dem Karma der Liebe gesprochen, man kann sich auch Transparenz machen. Wenn ich also sehe, der hat damit Schwierigkeiten, dass ich das jetzt weggeworfen habe, kann ich auch was dazu sagen. Ja. Ich meine, das ist doch nicht so, dass der andere nur an sich denkt, sondern wenn er an den anderen denken soll, dann kann man ja auch irgendwann oder öfters eben hier wirklich sich transparent machen und sagen, sorry, es gibt einen Grund, warum ich das gemacht habe, ich muss ihn dir erklären, hast du gerade die Zeit dazu. Also es waren zwei Fragen.
Ja, also die Frage war, was ist ein Mandala, weil wir über die Geschichte mit dem Mönch und dem Mandala gesprochen haben, und ich muss es ja nicht einfach wegschmeißen, ich kann es ja auch erklären. Im Mandala stellen wir uns eine perfekte Welt vor und wir bringen das da. Also jetzt bei unserem Kurs zum Beispiel, wenn wir jetzt ihn gleich abschließen, dann werden wir auch wieder das Mandala zitieren. Das ist dieser erste Teil der Gebete, indem wir uns eine perfekte Welt vorstellen. Ich hatte es ja neulich auch mal erklärt, wie genau das funktioniert. Und wir bilden eine Welt mit unseren Händen zum Beispiel. Du kannst es auch auf verschiedene andere Arten und Weisen bilden. Und du bringst es als Ehrerbietung. Also wir bringen das Mandala in dem Lama da, der uns die Klasse gibt. Das ist unsere Bezahlung sozusagen der Klasse. Und das hat der Mönch da auch gemacht. Du kannst es auf verschiedenste Arten und Weisen machen. Aber er hat halt gemerkt in dem Fall, dass er hochmütig war, weil er das Mandala auf bestimmte Art und Weise gemacht hat, weil er den Sponsor beeindrucken wollte, und hat dann eben seine Motivation höher gestellt, als das Gesicht zu wahren vor seinem... Und er hätte das erklären können, sicherlich. Er hätte das erklären, und du kannst die Dinge auch erklären. Es ist halt immer, man muss immer darauf achten, dass man Menschen nicht verschreckt oder ihnen Angst macht oder in irgendeiner Form sich durch Unverständnis verursacht, dass die Leute dann abgeschreckt sind und nichts mehr vom Buddhismus wissen wollen.
Ich meine, ich habe es gestern auch gemacht. Ich war mit IT-Experten zusammen, und ich habe gesagt, na gut, es gibt Trainings dafür. Und eine wurde Professorin, war es auch schon, der habe ich einfach dann drunter geschrieben unter die Mail, warum ich ihr helfe. Ich habe es jetzt nicht Buddhismus genannt, ich habe einfach nur gesagt, ich mache das jetzt nicht, um eine Fairness anzumachen, darum geht es mir nicht, sondern einfach, um ihr zu helfen.
Ja, Alexander sagt, er möchte das halt gerne erklären, das ist in Ordnung. Wir nennen das im Buddhismus Skillful Means. Du sollst also immer schauen, wie die Person, die dir gegenüber sitzt, am besten erreicht werden kann. Das ist dein Job als Buddhist, dass du eine Möglichkeit findest, wie du es erklären kannst. Ja.
Ja, ich würde gerne noch den Kommentar von der Brigitte aufnehmen, die Frage stellt, ja, wie ist es denn jetzt mit antialkoholischem Bier und Wein? Was mich zu der Frage führt, die ich gerne in die Runde geben würde, warum sollen wir denn keinen Alkohol trinken? Kann sich jemand erklären? Kennt jemand den Grund dafür? Ich will, also das
weil er eine Droge ist und weil er den Geist vernebelt.
Genau, es geht eigentlich primär um, also unter anderem auch um Geist vernebeln, danke Susa, aber primär geht es darum, dass Alkohol die Hemmschwelle senkt. In dem Moment, wo ich Alkohol trinke, sinkt meine Hemmschwelle. Und wenn die Hemmschwelle sinkt, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die 10 Tugenden verstoßen in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist antialkoholischer in dem Moment, wo er 0% Alkohol hat, natürlich eine Alternative, die wir trinken dürfen. Antialkoholisches Wein und Bier. Und es gibt inzwischen sogar richtig leckeren antialkoholischen Sekt, habe ich festgestellt. Genau. Kann ich nur empfehlen.
Da gibt es in letzter Zeit wirklich einige gute Sorten und man kann auch richtig kreativ werden mit Cocktails. Da merkt kein Mensch mehr, dass kein Alkohol drin ist.
Ihr merkt schon, wir haben uns alle damit beschäftigt.
Brigitte, das würde aber bedeuten, wenn ich das aus dieser Motivation heraus mache, dass ich sage, okay, ich schütte jetzt in meinen halben Liter Mineralwasser im Sommer 0,1 trockenen Wein rein, damit er nur anders schmeckt, dass das ja dann nicht meine Hemmschwelle oder sonst irgendwas beeinflussen wird.
In den Schriften steht drin, wenn du nur so viel Alkohol zu dir nimmst, wie auf die Spitze eines Grashalms passt, dass du den Vow schon gebrochen hast. Also in den Lifetime-Vows, in den Laiengelübden, ist der fünfte Teil, du nimmst keine bewusstseinsverändernden Substanzen zu dir und wenn du nur so viel Alkohol zu dir nimmst, wie auf der Spitze eines Grashalms ist, hast du den Bau schon gebrochen. Also da gibt es echt keine Diskussion, da kann man sich auch nichts schönreden und den Zahn muss ich euch echt gleich ziehen und ihr könnt mich vertrauen, weil ich habe alles überprüft.
Ja, ich liebe es, Ulrike.
No way out. Keine Schlupflöcher haben sie uns da gelassen. Also wenn du die Vows nimmst, also nicht, dass ihr denkt, als Buddhisten dürft ihr das nicht. Es geht darum, wenn ihr, und da kommen wir in den nächsten Klassen, kommen wir zu den Gelübden. Und da werdet ihr die lebenslänglichen Gelübde kennenlernen. Laiengelübde im Buddhismus, die bestehen aus 5 Teilen, wovon 4 eigentlich einfach sind. Der 5. heißt keine bewusstseinsändernden Substanzen und da gehört eben auch Alkohol, Drogen und Alkohol dazu.
Und in den alten Schriften vor 2500 Jahren war Buddha so vorausschauend, dass er es formuliert hat von Pflanzen und chemischen Substanzen, was meines Erachtens wieder ein Beweis für seine Allwissenheit und für die Implodierung, für das Zusammenschmelzen der Zeit ein Beweis ist. Weil wir uns ja auch mit Zeit beschäftigt haben am Wochenende. Steht wortwörtlich aus Pflanzen und aus chemischen Substanzen da.
Dann dürfte ich aber auch nicht zum Abendmahl gehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du doch das letzte Mal oder jemand anders gesagt, dass auch Geshe-la und Venerable Phil zum Abendmahl gehen. Ja, und da gibt es bei uns in der evangelischen Kirche einen Schluck Wein.
Stimmt nicht ganz. Also es gibt auch ohne Alkohol, jedenfalls hier, wo ich drin war.
in den meisten Kirchen, achte mal drauf, ist es heute so, dass sie mindestens einen Kelch alkoholfrei haben. Dann wählt den aus.
Also bei uns noch nicht.
Nur du musst es beantragen. Gut.
Gut. Da ich Holger jetzt nicht mehr da habe, darfst du jetzt die Prayers vorlesen. Einmal das Mandala und einmal die Widmung. Beim Mandala dran denken, das ist das, unsere Bezahlung dafür, dass wir diese Lehren bekommen. Also das geht beim Mandala.
Jetzt die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles da. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht.
Die Widmung.
Entschuldigung. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheiten vollenden. Und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.